Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 112. Folge und eins darf ich Ihnen schon verraten, ich bin nicht allein, sondern ich bin natürlich mit meiner geschätzten Kollegin Olivia Best unterwegs und ich rufe mal wieder nach Darmstadt und werfe den Ball herüber und ich hoffe, Olivia, du hörst mich.
Hallo Sebastian, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich höre dich. Noch ein bisschen heiser vom Wochenende, natürlich, ne? Ist ja klar.
Wie immer bei mir. Sechs Eier wurden ins Nest gelegt und es ist noch gar nicht Ostern.
Die Anspielung musste ja schon wieder kommen, ne? Aber ich sag mal so, der HSV hat ja auch am Wochenende verloren, ne? Und das in Unterzahl.
Wie schnell wir das Thema abgehakt haben. Ja,
okay. In Überzahl. Gut, gehen wir weiter.
Genau. Aber ich habe es ja angedeutet, wir sind wieder zu zweit und ich habe den Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir ihnen erklären, warum ich das letzte Mal in der 111. Folge mit dem Europameister Dank You alleine gesprochen habe. Du wirst uns jetzt alle aufklären.
Ja, ich habe tatsächlich kurzfristig einen kleinen Flug nach Ägypten gebucht und war eine Woche in der Sonne.
Ach was.
War sehr schön. Ja. Kamelien geritten im Sonnenuntergang. Wie ist das, ne? Was man so macht.
Und bist du braun geworden?
Sehr braun.
Ja.
Nein, natürlich nicht.
Ja, so braun, wie man in einer Woche halt wird. Aber tolles Wetter wahrscheinlich, ne?
Sehr gutes Wetter. Kann ich jedem nur empfehlen.
Super, klasse. Ja, heute kommen wir quasi von der kleinen Platte zur großen Platte, ne?
Richtig, ja. Also indirekt auch von deiner Sportart zu meiner Sportart. Ah. Entsprechend freue ich mich natürlich, dass wir ja das Thema Handball heute auf dem Tisch haben. Mhm. Man muss ja sagen, Handball-Europameisterschaft war jetzt gerade im eigenen Land. Das ist jetzt auch schon wieder fünf Wochen her, ne?
Ja, vierter Platz. Ich sag mal so, am Ende vielleicht ein Tick unter dem, was man sich gewünscht hätte. Aber am Ende zumindest bis zum Schluss im Turnier geblieben. Und wir haben ja ordentlich mitgefiebert, ne?
Ja, definitiv. Also ich habe jedes Spiel verfolgt und ging irgendwie jetzt doch ganz schön schnell wieder rum. Und die Spieler sind ja jetzt wieder zurück im eigenen Team.
Mhm. Das schon eine ganze Zeit. Und ja, darüber wird heute zu sprechen sein, ne?
Richtig. Wir haben die große Ehre, heute mit einem dieser Spieler sprechen zu dürfen. Und ich möchte ihn sehr, sehr gerne vorstellen. Er ist geboren und aufgewachsen in Berlin-Neukölln. Er ist geschmeidige 33 Jahre alt und in dem Fall der Jüngste in unserer Runde. Und die Sportbegeisterung begann bei ihm schon sehr früh. Sein größter Traum war es damals, Profifußballer zu werden. Ich würde sagen, es hat nicht ganz geklappt, denn er ist jetzt Handballprofi und hat quasi mit 13 Jahren damit angefangen. Das wird er uns hoffentlich gleich erklären, wie der Ball vom Fuß an die Hand gekommen ist. Und er ist 2008 mit der U18 Europameister und 2011 mit der U21 Weltmeister geworden. Steht seit der EM 2022 im Kader der A-Nationalmannschaft und hat zuletzt, ja, knapp vor 5 Wochen bei der Europameisterschaft mit der deutschen Mannschaft den 4. Platz geholt. Steht aktuell beim HC Erlangen unter Vertrag. Und wenn er nicht auf der Handballplatte steht, ist er privat auch sehr sportbegeistert und hat mit 2 Freunden einen eigenen Golfshop gegründet. Das wird er uns hoffentlich gleich auch nochmal erklären. Und was ich auch sehr sympathisch fand, er ist ein großer Kaffeeliebhaber. Also ich freue mich sehr, sehr, ihn heute in der Runde begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, Christoph Steinert. Hallo.
Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, moin, moin. Schön, dass es geklappt hat. Moin, moin. Wir sind außergewöhnlich früh dran, möchte ich sagen. Ist eigentlich, eine untypische Zeit. Entsprechend ein Podcast am Morgen. Direkt erstmal die Frage, hast du schon gefrühstückt?
Ich habe tatsächlich schon gefrühstückt. Ich habe aber noch keinen Kaffee getrunken. Der kommt dann gleich erst, aber auf den freue ich mich schon.
Sehr gut. Da muss ich aber mal nachfragen, was hast du gefrühstückt? Gab es zufällig Milchreis?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist so das letzte Essen vor dem Spiel bei mir meistens. Ich hatte Haferflocken, Nüsse, Heidelbeeren, Himbeeren, Mandelmilch, Zimt. So, ich habe alles in eine Schüssel gepackt und es war am Ende ganz lecker.
Oh, das klingt aber sehr gesund, tatsächlich.
Und lecker.
Und lecker,
ja. Und lecker, ja, das ist doch die Hauptsache.
Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt einen Essenspodcast machen, möchten wir natürlich erstmal ein bisschen sportlich werden. Wir haben es eben schon gehört. Du bist ja in der Vorbereitung zu dem heutigen Podcast haben wir gelesen, dass du quasi über Umwege zum Handball gekommen bist und vorher den Ball am Fuß hattest. Was hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben, dass du beim Handball gelandet bist?
Also ich würde sagen, das war so eine Kette von Zufällen oder Umständen, die das alles ergeben hat. Also ich bin in Berlin groß geworden, das hat gerade schon gesagt, und weil ich noch drei jüngere Brüder bekommen habe, mussten wir uns so wohnungstechnisch vergrößern und sind dann nach Brandenburg gezogen, in ein Haus. Und weil mein Verein, VfB Schwerbahn in Köln, aber irgendwie 40 Minuten mit dem Zug nur irgendwie schwerlich zu erreichen war und das wirklich umständlich war, ich am Ende dann nur noch die Spiele machen sollte, war das zu zeitaufwendig gewesen wäre und so, war das alles so nichts Halbes und nichts Ganzes und hab da in dieser Zeit, obwohl ich irgendwie, keine Ahnung, 8 Jahre ganz, ganz leidenschaftlich Fußball gespielt habe, aufgehört, irgendwie den Spaß daran zu haben. Und dann war ich so ein bisschen mürrisch und schlecht drauf und habe nichts gemacht ein ganzes Jahr lang. Und weil ich aber ein Typ bin, der sehr energiegeladen ist, wurde ich für meine Mitmenschen ungemütlich. Und meine Sportlehrerin kam dann irgendwann auf mich zu und hat gesagt, du bist nicht ausgelastet, du musst Sport machen. Hat mich dann erst in die Handball AG und dann zu ihr in den Handballverein mitgenommen. Und das war so dann der Anfang von allem.
Ja, würdest du sagen, dass sie recht hatte?
Ja, definitiv. Kommt jetzt noch dazu, dass ich pubertär war in der Zeit. Das heißt, ich war sowieso unausstehlich. Und deswegen war das genau richtig, dass ich da wieder angefangen habe, Sport zu machen. Und das ging auch relativ schnell, dass ich da wieder eine Leidenschaft drin gefunden habe. Das heißt, ich habe das war ganz schnell Priorität Nummer 1, habe viel Zeit dafür aufgewendet und dann war die Energie weg und ich wurde ein bisschen aufgeglichener und gemütlicher. Das war gut.
Das heißt aber auch, du bist eins dieser Kinder, das ist völlig egal, ob der Ball am Fuß ist oder an der Hand. Das Talent war dann ab dem 13. Lebensjahr bei dir deutlich oder hat es noch ein bisschen gebraucht?
Ich würde schon sagen, dass ich so Talent für Ballsportarten habe. Ich habe einfach, weil ich wahnsinnig viel Spaß dran habe, glaube ich. Ich habe irgendwann zu meiner Schule dann, ich weiß nicht, ob das bei euch auch schon gab, aber diese Jugendtrainiert für Olympiageschichten gemacht und habe eigentlich alles gemacht. Also Volleyball für meine Schule gespielt und irgendwie Tischtennis für meine Schule gespielt und Fußball und Handball für meine Schule gespielt. Also ich hat einfach riesen Spaß gemacht.
Vorbildlich.
Mhm. Sehr vorbildlich, ja. Ja, und das hat ja dann anscheinend beim Handball auch gut gefruchtet. Du bist ja dann, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen, 2012 Zweitligameister mit Minden geworden. Es war ja sicherlich so der erste große Erfolg. Welchen Stellenwert hat dieser Aufstieg jetzt heute noch für dich?
Ach ja, ich werde Minden wahrscheinlich immer im Herzen tragen. Ich bin da ja 5 Jahre gewesen und das war eine ganz tolle Saison, weil wenn du aufsteigst und Meister wirst, dann hast du in den meisten Fällen zumindest ziemlich viele Spiele gewonnen. Das heißt, wir hatten eigentlich ein ganzes Jahr lang nur Erfolgserlebnisse und deswegen war das eine richtig coole Zeit.
Minden ist ja auch so ein, ich sag mal, ein Verein mit wirklich Geschichte. Wir hatten auch schon Frank von Behren hier im Podcast. Der ist ja nun nicht mehr in Minden, sondern in Potsdam unterwegs. Aber da wurde ja auch über Jahre Handballgeschichte geschrieben, eine große Tradition. Hotti Bredemeier wird man nicht vergessen, der dort seine Spuren hinterlassen hat. War das für dich so eine sportliche Heimat auch, wo man im Prinzip über den Sport und den Erfolg hinaus auch eine Umgebung hatte, wo man, ich sag mal, groß werden konnte, was das Handballerische angeht und auch das Persönliche?
Ja, total. Hast du richtig gut beschrieben. Die jetzt in Minden, so strukturell, ist jetzt ja nicht ganz so groß, hat irgendwie 60.000 Einwohner oder so. Das heißt, das ist alles sehr ländlich, sehr dörflich. Jeder kennt jeden. Man passt aufeinander auf. Und deswegen war das schon ein Umfeld, in dem man sowohl, ich war ja noch jung, sportlich wachsen konnte, aber eben auch persönlich. Also das war schon alles sehr familiär da. Deswegen hat das genau gepasst in die Zeit. Diese 5 Jahre da waren im Prinzip für die Entwicklung für mich auf jeden Fall perfekt.
Super. Ja, und wenn wir jetzt mal so auf die Stationen schauen, dann Magdeburg, Minden, Leipzig, Erlangen, wieder Magdeburg und auch wieder Erlangen, würden wir gerne auch nochmal reinschauen in die Gründe und in den Hintergrund, warum du nach Erlangen zurückgegangen bist, weil das ist ja auch nicht unbedingt Usus, dass man in einem Verein spielt und dann aber, Status quo ist es ja jetzt, dann in der Bundesliga in den Verein zurückkehrt, wo man schon mal gewesen ist. Was hatte das für einen Hintergrund, dass das jetzt letztlich dann diesen Wechsel 2021 gab?
Die Rückkehr, meinst du?
Ja.
Ja, also ich habe mich einfach total wohlgefühlt in meiner Zeit, in der ich die ersten beiden Jahre hier gewesen bin in Erlangen. Und ich bin damals nach Magdeburg gewechselt, weil ich den nächsten Schritt machen wollte, international spielen wollte, im Idealfall Champions League spielen wollte. Und wir haben dann in Magdeburg im ERF Cup gespielt. Und da war ich aber am Ende, muss ich ehrlich sagen, nicht so richtig zufrieden mit meiner Rolle. Ich habe der Mannschaft helfen können, aber habe in der Zeit immer nur die 30 Minuten kurze Abwehrseite gespielt, um den anderen Linkshänder Oma Ingi Magnusson zu entlasten. Und das war cool. Also die Mannschaft war erfolgreich, das hat Spaß gemacht, aber ich wollte gerne wieder Angriff spielen, gerne wieder Halb spielen. Und genau, deswegen kam da das Angebot von Erlangen genau richtig.
Ja. Welche Rolle spielt bei so einem Wechsel der Trainer? Also Hartmut Meierhofer ist es ja, der jetzt in Erlangen das Sagen da hat. Ist das etwas, worüber man dann auch sofort nachdenkt, die Verbindung, das persönliche Verhältnis zum Trainer? Welche Rolle spielt das?
Ja, klar. Das ist ja der Typ, der dir am Ende sagt, was du zu tun hast. Und wenn du dem nicht vertraust oder das nicht gut findest, was der sagt, dann ist das schon mal eine schlechte Ausgangssituation. Deswegen ist das für mich zumindest immer total wichtig, wer gerade Trainer ist.
Ja.
Wie läuft das? Sicher die entscheidende Position.
Ja. Wie läuft das praktisch ab? Also wenn man dann in die Verhandlungen einsteigt, klar, es gibt Management, es gibt Vertragsgespräche. Führst du dann parallel auch schon Gespräche mit dem Trainer? Wann setzt das ein?
Ja, meistens sogar so, zumindest war das bei mir immer so, dass die Trainer sogar als erstes anrufen. Ich finde gut, was du machst. Du würdest sportlich in mein Konzept passen und erst dann im Nachgang ruft dann das Management an und sagt, dass sie einen gerne verpflichten wollen. Genau. Meistens sind da mehrere Leute involviert.
Ja, interessant. Ja, die Olivia hat uns vorhin in der Vorstellung ja kurz angerissen. Die EM ist vorbei. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wie fällt so dein Fazit aus jetzt nach den 4-5 Wochen? Was würdest du sagen? Was hast du mitgenommen von diesem vierten Platz und diesem Turnier?
Ja, also ganz am Anfang, also die ersten Tage nach dem Turnier, muss ich sagen, war so eine Mischung aus Überwältigung und Enttäuschung. Einfach weil wir die letzten drei Spiele verloren haben und je weiter man aber wegkommt von diesem Turnier und das Ganze so ein bisschen rationaler betrachten kann, desto mehr Eindruck macht das aber eigentlich, was diese junge Truppe da abgeliefert hat, weil unter die vier Besten in Europa zu kommen, und das ist in unserem Sport ja eigentlich gleichbedeutend mit unter die vier Besten der Welt zu kommen, ist schon respektabel und wahrscheinlich auch genau dem Entwicklungsstand entsprechend. Also was die 23-Jährigen da abgerissen haben und die noch Jüngeren, das war schon grandios.
Ja, und was man ja fast schon so ein bisschen vergessen hat, ist dieses Wahnsinns-Auftaktspiel, dieses ausverkaufte Spiel in Düsseldorf. Auch ein Erlebnis, was quasi einen festen Platz in deinem Herzen hat?
Ja, also völlig außerhalb von all dem, was man sich so vorstellen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, das war das erste Mal seit einer ganz langen Zeit, dass wir alle richtig doll aufgeregt waren wieder. Wir haben schon beim Einlaufen zum Warmmachen, also einfach die Halle begehen, ist schon so ein Raunen durch die Menge gegangen und alle haben angefangen zu applaudieren. Das hat sich entwickelt bis hoch auf die Fußballränge. Das war schon beeindruckend. Und dann die Nationalhymne gemeinsam singen mit irgendwie 54.000, das war dann ein absolutes Highlight. Also
ja.
Da waren ganz, ganz viele Emotionen drin.
Ja, toll. Und würdest du jetzt sagen, jetzt auch ein Stück weit auch aus DHB-Sicht, ist das Ziel der EM denn eigentlich erreicht worden mit Platz 4 oder muss man sagen, haarscharf daneben?
Nee, ist absolut erreicht worden. Also ich habe danach so ein bisschen mit den Funktionären gesprochen. Die haben gesagt, irgendwie das Turnier hatte 97% Auslastung. Das heißt, es ist gut angenommen worden von den Leuten. das Feedback, was ich so bekommen habe, hier aus Franken und aus Berlin und auch aus Westfalen, also aus Minden, die haben alle total mitgefiebert. Das war, also ich glaube, das war für den Handball richtig cool. Man merkt jetzt auch, dass die Hallen wieder voller werden oder direkt im Anschluss am Turnier schon voll waren. Mhm. Man merkt einfach, dass das Turnier was ausgelöst hat und das war ja genau das, was wir erreichen wollten.
Ja. Ja, super. Ja, abschließend zum Turnier, vielleicht auch nochmal ein Blick auf die Trainer. Dein Verhältnis speziell zu Alfred Gislason, ist das auch durch das Turnier und durch das, was ihr da erlebt habt, noch enger zusammengewachsen? Ist es so, dass du speziell auch für dich merkst, wie wichtig dann so ein Turnier ist, auch für die eigene Entwicklung, wenn es auch um das Verhältnis zum Trainer geht?
Ja, absolut. Man entwickelt sich ja so gemeinsam. Auch er hört ja nicht auf, irgendwie zu versuchen, sich zu entwickeln und besser zu werden. Und er hat sich zum Beispiel in der Zeit, in der ich jetzt da bin, echt geöffnet und ist kommunikativer geworden. Dieser gemeinsame Austausch und sich mal irgendwie oder mal Einblick zu bekommen in die Gedankenwelt des Trainers und andersrum, das erzielt einfach irgendwie bessere Ergebnisse, weil man genau weiß, was man voneinander braucht. Und klar, das schweißt zusammen sowas definitiv.
Vielleicht auch noch ein Satz zum Co-Trainer, zu Erich Wuttke. Ich muss dazu sagen, Erich kenne ich schon seit langem, weil er im Prinzip in dem Verein, wo unsere Tochter groß geworden ist, Handballtrainer war bei der SG Hamburg Nord. Ein Verein, der heute in der dritten Liga spielt. Und ich habe ihn da natürlich erlebt und muss immer schmunzeln, wenn er dann so als Riese mit seinem kahlen Kopf dann da auftaucht und im Prinzip ja immer hinter dem Team steht. Wie arbeitet ihr mit ihm zusammen? Also wann ist er entscheidend auch in seiner Reaktion, in seinem Coaching für euch von Relevanz, jetzt mal abgesehen von Alfred?
Also erstmal, ich bin riesen Fan von Erik Wuttke. Es ist so groß und sieht manchmal so böse aus, aber es ist so ein feiner Kerl, das ist der Wahnsinn. Er nimmt ständig Einfluss, also gestaltet das taktische Konzept mit, spricht immer wieder mit den einzelnen Spielern, verändert so kleine Details, ist ein richtig guter Psychologe, also hilft in schlechten Phasen, hilft in guten Phasen. Er nimmt ständig Einfluss, so ein ganz wichtiger Teil.
Und ist der Mann der Taktiktafel, ne, oder?
Ja, absolut, ja klar. Und sogar mehrere, also Mann der Taktiktafeln.
Ja, verstehe.
Wie ist es denn? Ich würde gerne nochmal zu dem Altersdurchschnitt kommen, weil du hast ja vorhin, oder wir wissen ja, dass das Team ja jetzt schon aus sehr, sehr vielen jungen Spielern besteht. Jetzt bist du ja auch schon mittlerweile über 30. Wenn der eine oder andere dann so 10 Jahre jünger ist, merkt man dann so nach so einer Turnierwoche, dass einem mehr die Beine zwicken als vielleicht einem anderen Mitspieler, der 10 Jahre jünger ist? Oder gibt es da nicht so große Unterschiede?
Ah, weiß ich nicht. Jetzt kann ich ja so schlecht reinfüllen in die Körper der anderen. Ich muss aber sagen, dass ich ganz gut durchs Turnier gekommen bin. Also ich bin da ohne Blessuren raufgegangen, habe keine oder nicht so viele Schläge abbekommen. Zumindest hat sich nicht so angefühlt. Und das ist ja immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Also so jemand wie Julian Köster, der dann jünger ist, aber viel mehr 1-gegen-1-Situationen hat, vor allem vorne, dem tut der Körper bestimmt weh. Aber das liegt auch daran, dass er so viel gekämpft hat.
Und gibt es da irgendwelche Rituale nach dem Spiel, die ihr Eisbaden oder Ausrollen habt, so als Team?
Ja, genau. Wir haben immer ein Kältebecken in der Kabine stehen gehabt. Eigentlich dehnen und rollen sich alle nochmal irgendwie aus. Manche gehen nochmal aufs Rad und radeln nochmal die Beine aus für 10 Minuten. Da hat so jeder sein eigenes funktionierendes Konzept, das er so anwendet, um schnell wieder fit zu werden.
Ja, spannend. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen auf dein Heimatteam schauen. Haben es vorhin gehört, bist jetzt aktuell beim HC Erlangen unter Vertrag. Hol uns doch mal ab, wie läuft denn so eine Trainingswoche bei euch ab?
Ja, jetzt spielen wir ja nicht international. Das heißt, wir haben zumindest in den meisten Fällen ein Spiel pro Woche. Haben wir meistens zwei Athletikeinheiten mit der Mannschaft. Und die meisten machen aber noch individuell irgendwas, sodass jeder irgendwie 2, 3, 4 Mal im Kraftraum ist die Woche. Und dann haben wir zusätzlich noch Abend meistens 6 Halleneinheiten und ein Spiel. Da passiert dann die Mannschaftstaktik. zwischendurch Physio-Geschichten, Arzt ist immer mal wieder da und dann wird die Belastung runtergefahren, bis es zum Spiel kommt, das ist dann das Highlight und dann haben wir im Idealfall danach einen Tag frei.
Ich habe eine kurze Frage, weil du sagst so Physio-Einheiten. Ich durfte mal 4-5 Jahre lang die Handball-Nationalmannschaft begleiten zu Zeiten von Heiner Brandt und da war ich dann auch mal in der Kabine in der Halbzeit und da stand da ein riesen Voltaren-Topf, also wirklich so groß, so wie, muss man sich vorstellen, 5-Liter-Eimer. Ist das bei euch auch der Fall? Ist das Usus im Handball?
Du meinst Schmerzmittel nehmen?
Ja, also das ist ja im Prinzip also in dem Fall Gelform, ein Mittel, das im Prinzip Muskelschmerzen lindern soll. Ach so. Habt ihr das ständig am Start?
Uff. Nee, nur in ausgewählten Fällen. Also den Topf gibt es nicht mehr. Aber der Arzt hat das definitiv noch im Koffer. Also für den Fall, dass das irgendjemand braucht, dann kriegt er das auch. Aber ich bin jetzt mal weg von diesem Gel, ich bin von diesen Pillen, bin ich gar kein Fan. Also wenn man das nehmen muss, weil man gerade irgendwie aktuell Schmerzen hat, okay, 2-3 Tage, manchmal noch 7 oder 10, je nachdem, wie was da vorgeschrieben ist, aber das irgendwie dauerhaft zu nehmen oder so, das ist ja meistens schlecht für Leber und Nieren, deswegen mache ich das nicht.
Ja,
ich würde gern auch nochmal so, wir haben ja vorhin das Thema Milchreis angesprochen, so Rituale.
Jetzt ist doch wieder ein Essen-Podcast.
Ja, genau. So Rituale vorm Spiel von dir hören. Also ich meine, viele essen ja am Vorabend Nudeln oder gehen eine Runde spazieren oder vor dem Spiel tatsächlich auch spazieren. Ich weiß nicht, ob es da auch mannschaftsintern irgendein Ritual gibt.
Mannschaftsintern glaube ich nicht. Wir bereiten uns ja eigentlich immer individuell vor und treffen uns dann so 2 oder 2,5 Stunden vorm Spiel in der Halle. Ich brauche meistens eine Aktivierungseinheit morgens. Das heißt, ich mache so ein bisschen Yoga, kräftige so ein bisschen, muss auf jeden Fall an die Luft, muss einmal die Sonne sehen, bin dann irgendwie spazieren oder so. Dann wird gegessen, eigentlich auch immer 3, 6 und 9 Stunden vorm Spiel und das letzte Essen ist dann meistens ein Milchreis, darauf hast du ja, glaube ich, angespielt. Ne?
Richtig. Gibt es da noch irgendwie Zimt und Zucker oder ist das?
Ja, oder Apfelmus, genau.
Sehr schön. Ja, Yoga ist ja eigentlich auch untypisch für Handballer, oder? Also ich spiele ja selbst auch Handball und ich muss sagen, ich habe den Weg da noch nicht hingefunden, aber vielleicht nehme ich das mit.
Ja, mach das gerne mal. Es tut dem Körper gut. Also mir hilft total. Und die meisten, oder man hat immer mal wieder Übungen auch so. Im Handball, die sind sich eh schon sehr ähnlich. Die Krieger 1 oder die Krieger 2 oder was auch immer. Ist man gar nicht mehr so weit weg von.
Spannend. Auch mal auch zur Ernährung. Du sprichst das an, diese klaren Zeiten vorm Spiel auch, also dieser Rhythmus mit dem Essen. Ich habe eine Zeit lang mit einem Leistungssportler mal zusammengearbeitet und der wurde immer ganz grantelig, wenn es dann nicht so war, dass er innerhalb dieser Abstände dann sein Essen bekam. Also der wurde wirklich unerträglich oder ungemütlich. Geht es dir auch so, wenn das einfach dann zu lange dauert mit dem Essen?
Eigentlich bin ich entspannt, aber das ist so eine Geschichte, vielleicht jetzt bei uns gar nicht so auffällig, aber die Einzelsportler sagen, die richtige Ernährung macht irgendwie 30% der Leistung aus. Und dabei geht es sicherlich eher gesamtheitlich darum, wie man sich ernährt. Aber wenn das so ein wichtiger Teil in deinem Leben ist und du irgendwie alles darauf auslegst, irgendwie die nächste Hundertste zu erreichen, dann merkt man schon, dass das schon auch einfach wichtig ist, vernünftig zu essen. Und wenn man einen Rhythmus gefunden hat, der funktioniert, dann behält man den meistens auch bei. Aber so machen das zumindest alle, die ich kenne. Und deswegen verstehe ich denjenigen, dass er ungemütlich wurde.
Ja.
Ja, du hast jetzt eben gesagt, es ist ja ein Mannschaftssport. Mit wie viel Kontakt hast du jetzt so außerhalb von den Trainingszeiten mit deinen Mannschaftskollegen? Hängt man dann tatsächlich auch nur in diesem Kern, sage ich mal, auch privat zusammen ab? Oder ist das, dass man dann doch sagt, ja gut, ich sehe die jetzt jeden Tag 3-4 Stunden und am Wochenende, ich will jetzt mal was anderes sehen?
Nee, also die meisten machen schon immer noch mal was miteinander. Gibt sicherlich so Gruppen, die öfter was miteinander machen. Aber eigentlich hat man da auch private Verbindungen. Ist ja, ich bin da so, dieses Handballerleben ist ja, du bist 2, 3, 4, manchmal 5 Jahre an einem Ort. baust du dann diese Kontakte auf und ziehst dann weiter. Und dann ist es schwierig, außerhalb so sehr feste Beziehungen irgendwie zu haben. Das funktioniert meistens, aber verliert sich dann über die Entfernung, wenn man dann wieder weg ist, auch immer mal wieder. Deswegen machen das die meisten so, dass man innerhalb der Mannschaft auch irgendwie Freunde hat zusammen. Selbe Interessen. Wir gehen zum Beispiel ganz viel Kaffee trinken gemeinsam, essen immer mal wieder was, gucken uns Fußballspiele im Stadion an oder so. Also wir machen schon relativ viel außerhalb.
Da muss ich direkt nachfragen, Fußballspiel, heißt es dann in Nürnberg oder geht es dann irgendwo anders hin als Fußballfan?
Ja, jetzt bin ich zum Beispiel Bayern-Fan, deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn wir irgendwie die Zeit haben, nach München zu fahren.
Okay, ja gut, das ist natürlich jetzt schlechte Zeiten aktuell, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber das ist super, weil jetzt werden wir seit 10 Jahren als Erfolgsfan beschimpft und jetzt sind wir gerade nicht mehr, das ist doch toll.
Das stimmt. Endlich mal lernen zu verlieren.
Endlich mal lernen, ja. Aber es tut trotzdem weh.
Ja, das glaube ich.
Wobei wir dann mal eben nachfragen müssen, wer wird denn nächster Bayern-Trainer nach Thomas Tuchel?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich fände ja die große Lösung toll, den Zidane.
Okay.
Ja. Und dann kann Alonso Liverpool machen, das ist völlig okay.
Alles klar. Du denkst ja gleich medial, gleich in mehrere Richtungen sozusagen.
Ja, ach, diese Alonso und Liverpool-Geschichte, die ist doch auch irgendwie romantisch, das sehen kann er doch nicht machen.
Ja, super, wir beobachten das.
Ja.
Das ist einfach schön, mit Sportlern kann man von links nach rechts, vom Handball zu Fußball switchen. Einfach klasse.
Ja, wir sind ein bisschen gesprungen, ne?
Ja, genau. Ich würde gerne nochmal zum HC Erlangen, beziehungsweise du bist ja jetzt schon ein paar Jahre jetzt da. Was ist an dem Verein so besonders, beziehungsweise ist das für dich jetzt so, nachdem du jetzt das zweite Mal rückgekehrt bist, wieder so Heimat für dich? Also würdest du sagen, du bist in Erlangen zu Hause?
Ja, absolut. Absolut. Also ich habe definitiv Heimatgefühle. Das ist aber gleichzeitig auch irgendwie ein schwieriges Thema, weil wir noch nicht so richtig herausgefunden haben, wo wir später mal alt werden wollen. Wir sagen immer, wir wollen mal wieder zurück ans Wasser, ans Meer, was toll wäre. Aber wir wurzeln hier so langsam, fühlen uns hier wahnsinnig wohl. Vielleicht so richtig weg wollen wir auch nicht. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust, aber ja.
Ja, das verstehe ich.
Genau. Zu deiner Frage, was am HC Erlangen so, so toll ist. Ich finde wahnsinnig beeindruckend, dass der Verein irgendwie in jedem Teil immer besser werden will. Also hier sind alle sehr, sehr, sehr professionell. Alle gehen irgendwie ständig auf Fortbildung, wollen neue Sachen lernen. Sobald irgendwie neue Techniken eingeführt werden, gerade jetzt, darf ich eine Firma nennen?
Ja.
Jede.
Jederzeit.
Jetzt gerade so, so ein Whoop-Band im Kommen, also so ein bisschen zu tracken, was so deine Gewohnheiten sind im Schlafen, in der Belastung, beim Essen und so weiter. Und das dauert irgendwie, also eigentlich in Amerika ist das groß und unter den Golfern und so. Und ist jetzt aber schon so, dass sich 4, 5 Spieler, Co-Trainer dieses Whoop-Band geholt haben, um sich irgendwie zu verbessern. Ich finde, so ist der ganze Verein. Also jeder versucht irgendwie, jeden Tag die nächste Stufe zu erreichen. Und deswegen ist das so cool hier.
Ja, cool. Das klingt ja mega spannend. Das würde ich tatsächlich auch mal ausprobieren an deiner Stelle, weil das ist ja dann doch, bringt ja nicht nur die Teamleistung, aber dich auch individuell weiter. Und wenn es dir
ja, genau.
gibt, ist ja super, die einzelnen Punkte. Aber weil wir es vorhin davon hatten, also ich meine, ich mache die ganze Zeit nur so Witze mit dem 33, weil ich jetzt 34 bin, spiele auch Handball und ich merke, mir tun langsam die Knochen weh. Ich hoffe, das ist... Ja. Persönlich bei dir noch nicht der Fall, aber du gehörst ja jetzt nicht mehr zu den Jüngsten. Könntest du dir jetzt vorstellen, dass du deine Karriere in Erlangen irgendwann mal beendest?
Ja klar, ich habe jetzt hier noch 2 Jahre Vertrag, bin dann sogar 36. Das heißt, klar kann ich mir das vorstellen. Ich habe immer gesagt, ich will aufhören, bevor mir alles wehtut und ich will keine Vorbereitung irgendwie mitmachen, die nur noch aus Schmerzen besteht und so. Das will ich einfach nicht. Bis jetzt ist aber noch alles gut. Ich hoffe gerade auf Holz. Das bleibt doch hoffentlich noch lange so.
Olivia hört da gerade ganz genau hin. Die hatte nämlich am Wochenende Geburtstag.
Alles Gute nachträglich.
Danke, ein Jahr älter, klasse. Nein, wir
drücken. Hast du denn in Ägypten gefeiert, oder?
Nein, nein, das habe ich nicht tatsächlich. Ich bin rechtzeitig zurückgekommen.
Also, gut.
Aber ich möchte natürlich, also ich hoffe, dein Körper hält noch lange durch und das sieht ja auch alles tatsächlich noch sehr, sehr dynamisch auf dem Spielfeld aus.
Vielen Dank.
Wenn du noch bis 40 auf dem Spielfeld stehst, ist es für uns auch in Ordnung.
Ja, okay, danke.
Wenn wir jetzt nochmal auf die sportliche Situation vom HC Erlangen kommen. Ihr steht ja aktuell auf dem 15. Platz. Ja, ich sag jetzt mal, ein gesundes Mittelfeld. Zufrieden seid ihr da wahrscheinlich jetzt aktuell nicht mit. Gibt es so ein bisschen ein Ziel, was ihr euch gesetzt habt für die Saison?
Ja, nee, zufrieden sind wir definitiv nicht. Gerade jetzt aus jüngster Vergangenheit, das Wettler-Spiel hätten wir sehr, sehr gerne gewonnen zu Hause. Und weil das alles so eng ist, mit 2 Punkten mehr auf dem Konto, bist du irgendwie auch schon wieder 3, 4 oder 5 Plätze geklettert. Also das ist ja unfassbar eng dieses Jahr. Ganz besondere Handballsaison irgendwie. Aber wir wollen schon ins obere Mittelfeld und irgendwann auch die internationalen Plätze angreifen. Das ist schon so unser Mittelfristziel. Deswegen sind wir definitiv nicht zufrieden.
Und ist es so, dass du mit deinem Teamkollegen aus der Nationalmannschaft, dem Tim Zichel, da schon auch, ich sag mal, herausstichst, wenn es darum geht, diese sportlichen Ziele ein Stück weit auch von der Verantwortung auf die Spieler zu übertragen, die nun am meisten Erfahrung und vielleicht eben auch internationale Erfahrung, Nationalmannschaftserfahrung mit einbringen? Merkst du das? Merkt ihr das?
Also, dass wir Verantwortung haben?
Oder ja, dass ihr mehr Verantwortung einfach habt, um diese Ziele, über die du gerade gesprochen hast, zu erreichen.
Ja, genau. Also meistens sind wir diejenigen, die die meiste Spielzeit haben und deswegen tragen wir auch die meiste Verantwortung. Das definitiv, ja. Aber es ist schon immer noch ein Mannschaftssport und die anderen sind deswegen, oder weil die irgendwie nicht Nationalmannschaft spielen, sind die deswegen jetzt nicht bedeutend schlechter. Also das ist ja, das sind ja auch gute Handballer, deswegen die müssen und tragen auch ihren Teil auch dazu bei. Das ist ja ganz klar.
Ja, ja. Schauen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Olympia steht vor der Tür und das entsprechende Qualifikationsturnier. Am liebsten wärt ihr natürlich schon qualifiziert, das hätte nicht ganz geklappt. Haben wir natürlich im Sportpodcast Einwurf unsere Spione überall. Ist es richtig, dass du in der letzten Woche in Frankfurt warst und da einen sportmedizinischen Test gemacht hast?
Das ist witzig. Ja, ich war da, genau.
Super. Das hat auch mit Olympia zu tun, ne, oder? Also zumindest.
Ja, jetzt müssen wir aber erstmal sagen, wer dir das verraten hat.
Das wollen wir natürlich auflösen, da schließt sich da auch noch der Kreis. Ich habe letzte Woche, sind ja kurz drauf eingegangen, in unserer 111. Folge mit dem Tischtennis-Europameister Dan Q gesprochen. Und er fragte mich, wer denn unser nächster Gast sein wird. Und dann habe ich deinen Namen genannt und dann sagte er, den habe ich gerade gesehen, wir waren zusammen dort. Also das heißt, der hat quasi nach dir diese Untersuchung vollzogen und hat dann gesehen, dass es irgendwelche Autogrammjäger-Fans gab, die dich irgendwie kontaktiert haben oder von dir irgendwie was wollten. Und dann hat er gesagt, den störe ich jetzt mal nicht. Und das hat er mir dann erzählt. Also so muss es irgendwie gewesen sein.
Okay. Ja, witzig, weil Timo Boll ist nämlich auch da gewesen. Den müsste er ja auch kennen.
Genau, die spielen zusammen in einer Mannschaft bei Borussia Düsseldorf. Und er hatte das jetzt eben nur mit Bezug auf deinen Namen so erzählt, weil er eben dann gefragt hat, wer kommt als nächstes in den Podcast. Aber zurück zu der Frage, Olympia, das heißt, ihr habt dort Medizinchecks, die quasi dann schon frühzeitig durchgeführt werden, damit die Voraussetzungen für Olympia erfüllt sind, kann man das so sagen?
Ja, genau. Also der DOSB oder der IOC, die wollen, dass ihre Sportler gesund sind und deswegen wird so ein großer Check gemacht. Wird Herz getestet, machst ein Belastungs-EKG auf dem Fahrrad, ein Orthopäde guckt dich an und so weiter und so fort, einfach um zu gucken, dass alle gesund sind. Und genau, diese Bescheinigung brauchst du und erst dann kannst du an Olympischen Spielen teilnehmen.
Ja, und bei dir alles tipptopp gewesen?
Ich habe mein Häkchen bekommen, genau.
Gut, schauen wir nochmal aufs Qualifikationsturnier, also auf die Vorbereitung. Das müsst ihr jetzt erfolgreich gestalten. Wie siehst du da die Chancen, ich sag mal, Eingangsvoraussetzungen?
Ah, die sind gut. Wir haben jetzt ja gerade im Januar erlebt, dass Heimspiele gar nicht so schlecht sind für uns. Deswegen freue ich mich total, dass es in Hannover stattfindet.
Ja.
Und ja, also ich bin guter Dinge, dass das funktioniert.
Welche Bedeutung hat denn Olympia für dich jetzt auch persönlich? Also man spricht ja immer so von diesem olympischen Geist und diejenigen, die dort waren. Ich zitiere da nochmal Frank von Behren, der ab und zu auch noch in seine Silbermedaille von Olympia reinbeißt, die er mit sich rumträgt. Also wo man einfach merkt, das ist eine eigene Emotion. Wie ist das bei dir?
Ja, also jetzt bin ich ja kein Fußballer mehr und vielleicht sehen die Basketballer das auch nochmal anders, aber für mich ist Olympia mit Sicherheit das Größte, was man in unserem Sport erreichen kann. Und deswegen ist das auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben.
Super. Ja, drücken wir jetzt schon mal die Daumen, dass das auch dann weitergeht und klappt. Und ich meine, für uns ist es auch mal toll, weil wir dann gut mitfiebern können. Olivia ganz vorne, erste Reihe natürlich als Handballerin.
Natürlich, natürlich, Sebastian. Ja, lieber Christoph, jetzt haben wir ja gut eine halbe Stunde viel über Handball gesprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen abseits von der Platte noch was von dir erfahren. Ich habe es ja in der Vorstellung schon angeteasert. Du bist ein Kaffeeliebhaber. Und man muss ja sagen, ich weiß nicht, wie weit du dich da mit Kaffeemarken auseinandersetzt, aber Tischtennisspieler Timo Boll, von dem wir es ja eben hatten, der hat ja eigene Kaffeemarke. Würdest du sagen, deine Vorliebe geht auch so weit, dass du dir das vorstellen könntest?
Eine eigene Kaffeemarke. Ich weiß, dass dieses Rösten so eine Kunst für sich ist. Also das sind, ich habe da mal so befreundeter Kaffeeinhaber, der selber röstet, der hat uns mal mitgenommen und das alles mal gezeigt. Das sind wirklich Künstler, die da an diesen Maschinen stehen. Deswegen wäre ich sehr gespannt, wie und was Timo da macht.
Ich kann das gerne ein bisschen aufklären. Also er ist in der Tat auch totaler Kaffee-Nerd und Liebhaber und kann auch viel darüber erzählen, wie so die Röstverfahren und letztlich auch die Geschmäcker dann auseinandergehen. Und er hat dann irgendwie einen Röster gehabt, mit dem er befreundet ist, und der hat ihm das vorgeschlagen. Und so ist diese eigene Marke entstanden. Und wir haben da so ein bisschen drüber nachgedacht, Olivia und ich im Vorfeld haben gedacht, irgendwie, wenn es dann die Kaffeesorte Steini gibt oder so, das würde bestimmt funktionieren und gehen. Also insofern, kannst du ja mal drüber nachdenken.
Jetzt bin ich bei Kaffee aber ganz langweilig. Ich mag es am liebsten irgendwie, ich sage immer italienisch, also wenig Säure, ganz dunkel, nur so Nussnoten und Karamell- und Schokonoten und sowas. Also ja, das ist ja der langweiligste Kaffee. Die Leute, die da richtig Ahnung von haben, die können dann auch Noten von Orangen und Johannisbeeren und so reinzaubern. Aber das mag ich gar nicht so sehr.
Okay.
Das heißt, aber du hast der Klassiker, ja. Das heißt, du hast schon so jetzt eine besondere Kaffeemaschine zu Hause, jetzt keine, sag ich mal, Kapselmaschine oder?
Genau, ich habe einen Siebträger hier, genau.
Ah ja, und dann hast du sicher auch Latte-Art den Schaum obendrauf. Kannst du das auch, oder?
Ja, aber da bin ich nicht gut drin. Also das können andere Leute viel besser. Ich mag, wenn es gut schmeckt. Das muss gar nicht so toll aufgehen. Aber ich finde es beeindruckend, wenn die Leute da so Schwäne hinzaubern können.
Ja, definitiv. Ja, dann hast du ja noch eine andere Leidenschaft. Stichwort 18 und der Golfclub, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
18 Under Golfclub, genau.
18, ja, natürlich, klar. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Genau. Ja, das muss natürlich aufklären. Also du hast mit zwei Freunden einen Golf-Online-Shop gegründet. Der Sebastian, der grinst hier nämlich über beide Backen übrigens gerade, dass ich das so wunderbar ausgesprochen habe.
Kannst du nochmal aussprechen, Olivia? Ich finde es herrlich.
Ja, der 18 und der Golfclub.
Ja, genau.
Der 18 und der Club, ja.
Genau.
Ja. Ist das euer Running Gag oder was? Du bist das Englische mächtig eigentlich, oder?
Ja, natürlich. Das war nur das war quasi Fehlerlesen. Ich habe geguckt, ob es einer von euch merkt.
Ja, sehr gut. Ich muss es aufklären, Christoph. Also, wir haben mal eine Folge gemacht mit einer Afrikanerin und ich habe Olivia 5 Minuten vor dem Podcast gesagt, wir machen das in Englisch. Dabei ist sie vom Stuhl gefallen. Deswegen.
Richtig, ja. Danke, dass du das an der Stelle nochmal erwähnt hast.
Ja, aber wir haben es dann nicht in Englisch gemacht, um das
aufzuklären. Okay, sehr gut.
Wir könnten natürlich jetzt jederzeit in Englisch wechseln, aber ich denke, Christoph, das lassen wir dann an der Stelle, oder?
Ja, das kann ich auch gar nicht so gut. Deswegen lass uns lieber im Deutschen bleiben.
Sehr gut. So, jetzt aber zu deinem Golf-Online-Shop.
Genau. Wir haben uns mal hingesetzt irgendwann mit einem Kumpel zusammen, Konstantin Marder, ist da federführend sicherlich derjenige, der da am meisten Gas gibt, und haben uns überlegt, was der Golfer noch irgendwie gebrauchen könnte, was noch nicht irgendwie in wertiger Qualität da ist. Und das Divot Tool, also diese Pitching-Gabel, beispielsweise, die gibt es ganz oft, aber dann sind das so Plastikprodukte oder irgendwie Hartplastikprodukte. Und wir haben gedacht, der Golfer ist ja ein Materialsportler und der braucht natürlich auch ein wertiges Divot Tool. Und deswegen haben wir uns dran gesetzt, da mal designt und dann produzieren lassen.
Okay. Ja. Aber das heißt, du spielst selbst auch noch Golf? Oder?
Ich spiele Golf, aber nur sehr sporadisch. Also derjenige, der da, also ich habe einen sehr objektiven Blick auf die Geschichte. Der ganz tief drin ist, das ist Konstantin Mahlert.
Mhm. Okay. Ja, coole Idee. Müssen wir natürlich trotzdem, Sebastian, das wolltest du wahrscheinlich auch gerade machen, nach dem Handicap fragen, ne?
Frag doch.
Kannst du, was hast du für ein Handicap? Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Golf, aber.
Ich habe noch nie Wertungsturniere gespielt oder mich checken lassen. Ich bin eigentlich immer nur auf so Kurzplatten und auf der Range.
Ah, okay. Aber man muss ja sagen, Handballer spielen passé eigentlich immer ein ganz gutes Golf. Ne? Also ich kann mich erinnern an Turniere, da durfte ich mal mit Martin Schweib zusammenspielen, einstelliges Handicap. Ja. Pascal Henson, Hook, da holen andere den Driver raus, da ist er noch mit dem Eisen unterwegs. Also Golf scheint bei Handballern doch irgendwie eine gute Verbindung zu sein, oder?
Ja, definitiv. Früher war das noch so, da die MTN Melsung immer einmal im Jahr eine Woche nach Brandenburg im Flevensee gefahren und in den Robinson Club mit einem Golfplatz und da war auch die ganze Mannschaft ständig unterwegs. Also sowas gibt es tatsächlich. Was man aber schon sagen muss, dass das zumindest in meiner Zeit jetzt über die Skandinavier gekommen ist. Also die spielen alle irgendwie Golf und da gehe ich dann ziemlich gerne mal mit.
Ja, das heißt aber so ein Golfturnier, also könntest du auch mitspielen? Also hast du eine Clubkarte, dass du also zumindest auch starten dürftest oder müsstest du dir erstmal
hingehen? Okay. Nee, dann müsste ich alles selbst machen. Nee.
Okay, verstehe.
Das kannst du ja dann nach deiner aktiven Karriere irgendwann nochmal, ne, bis ins hohe Alter machen.
Ja, aber weil ich mir gesagt habe, dass ich da eigentlich jetzt mal loslegen müsste. Jetzt wird es wieder warm, jetzt bekommen alle wieder Lust, jetzt geht es so langsam los und ich habe auch Bock.
Klar. Und wenn man so einen eigenen Online-Golfshop hat, dann wird man wahrscheinlich auch darauf öfter mal angesprochen.
Absolut.
Klar. Ja, abschließend wollen wir natürlich gerne mit dir auch Entweder-Oder spielen. Wer unseren Podcast verfolgt, der kennt das schon. Das sind drei Entweder-Oder-Fragen. Wir starten einfach und zwar mit der Frage, hättest du lieber eine eigene Kaffeemarke oder eine eigene Milchreisproduktserie?
Ich habe eine Milchreisproduktserie. Das ist gut. Ich bin bei der Kaffeemarke.
Super. Dann hast du es, glaube ich, schon beantwortet. Olympia Bronze oder EM Silber?
Ja, Olympia Bronze. Mhm.
Und last but not least, mit Olli Rogisch eine Kanutour machen oder mit Heiner Brandt ein Spiel des FC Bayern besuchen?
Ich mache eine Kanutour.
Okay.
Das trotz der Bayern-Leidenschaft, das ehrt Oliver Rogisch auf jeden Fall.
Ja, oder?
Ja, definitiv. Als hätten wir es gewusst, Sebastian, ne, mit dem FC Bayern.
Ja, ich hatte auch jetzt eher auf Bayern getippt, weil Olli Rogisch, der redet ja auch ganz schön viel und du kannst nicht weg im Kanu.
Ja, das stimmt, aber der Typ ist ganz witzig. Deswegen macht das Spaß, glaube ich, noch zwei Stunden mit denen in dem Boot zu hocken.
Ja, super.
Sehr schön. Ja, lieber Christoph, was soll ich sagen? Stichwort Spaß. Eine Dreiviertelstunde ist schon um. Wir sind tatsächlich am Ende unseres Podcasts und ich kann sagen, es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht mit dir. Wir haben viel über Handball, Milchreis, Kaffee und Golf gelernt. Mhm. Und dass ich noch ein bisschen Englisch lernen muss.
Das haben wir aber auch eigentlich noch nicht so richtig getestet. Aber
das stimmt. Das machen wir dann mal anders.
Wenn du das sagst, dann wird das stimmt. Ja, genau.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall für die weitere Zeit am HC Erlangen, aber auch mit der Nationalmannschaft viel Erfolg, dass die Knochen noch lange heil bleiben. Und bin gespannt, was da noch kommt. Freue mich auf jeden Fall, das Ganze weiter zu verfolgen und bedanke mich erstmal für deine Zeit am frühen Morgen.
Absolut. Ich schließe mich da gleich an, weil es hat richtig Spaß gemacht, richtig cool. Ich bin jetzt auch richtig wach und sag danke und alles Gute, bleib gesund.
Vielen Dank. Schön, dass es da sein durfte.
Sehr gerne. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.